Wir versammeln uns heute unter dem Thema im Schatten des Allmächtigen. Und wahrscheinlich werden doch viele schon gedacht haben, was denn der Bibeltext sei. Ich lese uns den Psalm 91. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Fittichen wird er dich decken, und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Tartsche ist seine Wahrheit. Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 werden fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten. Dich wird es nicht erreichen. Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen die Vergeltung der Gesetzlosen. Denn du, Herr, bist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten gesetzt zu deiner Wohnung. So wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelte nahen. Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen, mein Heil. Wir wollen diesen Psalm und auch dieses Thema unter vier Hauptpunkten miteinander betrachten. Der erste Punkt wird heißen, was sollst du tun? Das sind die Verse 1 bis 2. Der zweite Punkt, was tut Gott? Das sind die Verse 3 bis 10. Der dritte Punkt, wodurch handelt Gott? Das sind die Verse 11 bis 13. Und der vierte und letzte Punkt, was sagt Gott? Das sind die Verse 14 bis 16. Also diese Gliederung ergibt sich gerade so aus dem Psalm. Und wenn ihr ihn später nochmal lest, vielleicht kommt euch dann diese Ordnung wieder in den Sinn. Der erste Punkt also, was sollst du tun? Und es geht dabei darum, durch Vertrauen in den Schutz Gottes zu kommen. Der Psalm beginnt, wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Im Schirm heißt es hier. Luther übersetzt wohl unter dem Schirm. Aber mit Schirm im Eigentlichen bedeutet das im Verborgenen. Wer im Verborgenen, im Schutzbereich, das ist gemeint. Wer dort sitzt, dort sollen wir sitzen. Was ist mit dem, der dort sitzt? Er bleibt im Schatten des Allmächtigen. Was für ein Wort. Im Schirm oder Schutz des Höchsten, da kann uns nichts passieren. Nichts, was er nicht zulässt. Und im Schatten des Allmächtigen, da kann man ruhen. Denn wo ist Gott, wenn uns sein Schatten trifft? Haben wir uns das mal überlegt? Wo wird Gott sein, wenn uns sein Schatten trifft? Nun ja, ich sag mal hinter uns, vor uns, um uns, in der unmittelbaren Nähe. Denn wir wissen ja, wenn Schatten geworfen werden, ist der Körper nicht weit. Wer im Schatten des Höchsten sitzt, ist nahe bei Gott. Und Spurgeon hat in seinem Kommentar die Schatzkammer Davids einmal einen Mann zu Worte kommen lassen, der dies, was ich jetzt lese, um 1600 von sich gegeben hat. Dieser Mann hat von sich gegeben: Wir haben von einem Hirsche gelesen, der in größter Sicherheit umhergestreift sei, weil er ein Täfelchen am Halse trug, auf dem stand: Niemand rühre mich an, denn ich gehöre dem Kaiser. In ähnlicher Weise sind alle wahren Diener Gottes sicher, selbst unter Löwen, Bären und Schlangen, in Feuer und Wasser, bei Wetter und Sturm. Denn alle Kreatur kennt und achtet den Schatten Gottes. Nun, wir könnten heute vielleicht Zweifel daran haben, dass alle Kreatur den Schatten Gottes achtet. Ich muss uns aber sagen, den Schatten Gottes muss man achten. Ob einer das will oder nicht, es ist ein gewaltiger Schatten. Wenn Gott redet, muss alles hören, ob es hören will oder nicht. Und wer im Schatten des Allmächtigen ist, da kann niemand hinzunahen, den Gott nicht hinzutreten lässt. Es ist auch heute noch so, alle Kreatur kennt und achtet den Schatten Gottes. Was ist das für ein Gott, der so einen gewaltigen Schatten wirft? Er wird uns hier schon in den ersten zwei Versen mit vier seiner großen Namen vorgestellt. Ich habe hier einmal eine Predigt über die gewaltigen Namen Gottes gehalten, aber hier kommen vier davon vor. Es ist der Höchste, Elyon im Hebräischen, und als Gottesname Elyon, Gott der Höchste. Es gibt keinen Höheren im Universum. Der zweite Name, der Allmächtige. Im Hebräischen Shaddai. Und als Gottesname El Shaddai. Er begegnet uns zum ersten Mal in 1. Mose 17. Dort stellt sich Gott dem Abraham vor: Ich bin El Shaddai, ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das ist der Allmächtige. Der weitere Name, das ist ein Eigenname, Herr, meist in Großbuchstaben geschrieben in den Bibeln. Gemeint ist damit Jahwe, der Selbstexistierende. Es gibt niemand, der Gott ins Leben gerufen hätte. Das ergibt sich aus diesem Namen. Er ist selbst existierend. Niemand von uns ist selbst existierend, aber Gott ist selbst existierend. Und dann kommt noch der vierte Name vor: Gott, Elohim im Hebräischen, der Starke. Also diese vier Namen auf zwei Verse komprimiert angegeben. Der Höchste, der Allmächtige, der Selbstexistierende und der Starke. Das ist der Gott, der diesen gewaltigen Schatten wirft. Und in dessen Schatten sollen wir bleiben. Aber wie kommen wir denn überhaupt hinein? Der Vers 2: Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Wir kommen in diesen Schatten hinein durch das, was wir Gott zutrauen. Mein Gott, auf den ich vertraue. Haben wir richtig gehört? Ich sage zum Herrn. Das Ich wird ja manchmal bei Menschen stark betont. Aber in dieser Hinsicht dürfen und sollen wir es einmal betonen: Ich sage zum Herrn. Ja, was denn? Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, so übersetzt Luther. Ich. Dreimal kommt dieses Ich zum Beispiel im Psalm 31 vor. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott, in deiner Hand sind meine Zeiten. Hier ist das Ich mal wichtig. Es geht um das Vertrauen. Da ist immer richtig, wenn du vertraust, nicht alle Leute drumherum. Nein, wir müssen ganz persönlich vertrauen. Ich vertraue, das ist der Weg, wie man in den Schutz Gottes, in den Schatten des Allmächtigen kommt. Und das sollen wir tun. Ja, der Punkt 1 hieß ja, was sollen wir tun? Oder was sollst du tun? Das sollst du tun, dem Herrn vertrauen. In den Schutz Gottes begeben wir uns durch Vertrauen. So, und wenn wir das getan haben, was tut dann Gott? Und das ist nun der zweite Punkt. Was tut Gott? Es werden nun die Folgen des Gottvertrauens aufgezählt. Das sind 7 Unterpunkte an der Zahl, unter dem Punkt 2. 7 Stück. Erstens. Denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelstellers. Das Erste. Das Erste, was Gott tun wird, wenn du ihm vertraust. Nun sind wir ja keine Vögel, nicht? Was ist gemeint? Nun, wir müssen es übertragen. Aber wir überlegen mal, wie ein Vogel in die Schlinge des Vogelstellers hineinkommt. Wird der Vogel wissen, aha, da hat der Vogelsteller was ausgelegt. Da liegt auch etwas drauf, was mir schmeckt, aber da werde ich nicht hinzunahen. Denn das ist ja eine Schlinge, die mich gefangen hält. Ja, so denkt der Vogel natürlich nicht. Denn das Netz des Vogelstellers ist in den Augen der Vögel ja ohne Absicht bestreut. Und dann fliegt er hin, nimmt seine Speise und ist gefangen in der Schlinge. So, und das müssen wir übertragen. Wer ist denn der große Vogelsteller unserer Seele? Das ist niemand anderes als der Teufel. Es gibt ihn ja nicht. Viele Menschen glauben ja gar nicht mehr, dass es ihn gibt. Oh ja, es gibt ihn. Das Schreckliche, was man in der Welt zu sehen bekommt oder zu hören bekommt, das kann man ja ohne diese Macht der Finsternis gar nicht erklären. Es gibt ihn, diesen Vogelsteller der Seele, und er hat viele Helfer, auch unter den Menschen. Und das einzige Ziel ist, dass deine Seele dort gefangen wird in diesem Netze. Das hat er bestreut mit allen möglichen Dingen, die den Menschen gefallen. Es scheinen reizvolle Dinge zu sein, und dort will die Seele hinfliegen, und plötzlich ist sie gefangen. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, haben wir die Verheißung, er wird dich erretten aus der Schlinge des Vogelstellers. Psalm 124, unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Das schafft allein der lebendige Gott, und er hat es im Besonderen dadurch getan, dass er den Herrn Jesus für uns hat sterben lassen am Kreuz auf Golgatha. Das ist der Ausweg aus allen Schlingen der Sünde, die der Vogelsteller, die der Schlingenleger unserer Seele legt. Nicht? Die Schlingen, das sind die Sünde, ist das. Und wie viele sind gefangen, gebunden in diesen Sünden. Aber da ist einer, der zerreißt die Schlinge. Unsere Seele ist entronnen. Man entrinnt der Sünde nur durch Vertrauen auf Gott. Wenn man ihm vertraut, ist das die allererste Wirkung dessen, was Gott tut. Die zweite: denn er wird dich erretten von der verderblichen Pest. Diesen Begriff, den wollen wir jetzt mal weit fassen. Es gibt verschiedene verderbliche Pestarten. Wie gesagt, schon bei der Schlinge, die größte Pest, die es überhaupt gibt auf dieser Erde, das ist die Sünde. Das ist die allergrößte Pest. Das ist eine geistliche Pest. gibt also die Pest der Sünde, die Pest des Irrtums. Wie viel Irrtum gibt es heute? Auch im christlichen Bereich gibt es auch viel Irrtum. Es gibt die Pest der Krankheit. Und wir wollen gar keine von diesen Pestarten, die jetzt hier sowohl im übertragenen Sinne, aber als auch im ursprünglichen Sinne genannt sind, ausklammern. Er wird dich erretten von der verderblichen Pest. Alles, was Verderben bringt, da will Gott dich erretten. Und jetzt wollen wir es mal ganz wörtlich nehmen. Jetzt bleiben wir mal bei der Pest. Oder ist etwas ein wenig weiter zu fassen, der Krankheit. Ja, dafür dürfen wir dieses Wort durchaus auch in Anspruch nehmen. Wir wollen es nicht nur vergeistlichen. Die Pest. Nun, heute kennt man ja nichts mehr davon hier. Aber Europa wurde einst schwer heimgesucht von der Pest. Zwar im Mittelalter, in den Jahren 1346 bis 1352, 6 Jahre, starben hier in Europa 25 Millionen Menschen an der Pest. Damals war Europa noch nicht so bevölkert wie heute. Das war ein Großteil der Bevölkerung Europas. Sie wurden weggerafft durch die Pest. Wenn man sich denkt, man hat es ja schon mal gehört, dass heute Waffen, chemische Waffen oder biologische Waffen hergestellt werden. Vielleicht haben Sie auch diesen Erreger drin, nicht? Irgendwann einiges Mal gehört zu haben. Wir wissen ja nicht genau, was wer wo in diesen Bomben drin hat. Was für eine Katastrophe. Das ist eine schreckliche Krankheit. Da gab es die Beulenpest. 30-75% aller, die davon befallen wurden, unbehandelt, und damals konnte man ja nicht viel behandeln, 30-75% derer starben innerhalb von 4 Tagen. So schnell ging das. Die Anzeichen dieser Beulenpest, überhaupt bei allen Pestarten, ich nenne es jetzt 3 Pestarten, die Anzeichen waren immer Fieber und dann bei der Beulenpest, da schwollen die Lymphknoten oder schwillen, die Krankheit gibt es ja noch nicht, schwillen die Lymphknoten hühnereigroß an. Beulenpest. Innerhalb von 4 Tagen viele tot. Die nächst schlimmere Pestart, die Lungenpest. 95% von denen, die befallen wurden, jetzt immer unbehandelt, starben oder sterben innerhalb von 2-3 Tagen. Das besondere Kennzeichen, blutiger Auswurf. Und die dritte Pestart noch schlimmer, Pestsepsis. Fast 100% starben oder sterben am selben Tag. Und jetzt die Verheißung. Er wird dich erretten von der verderblichen Pest. Wissen wir, was diese Verheißung bedeutet? So eine schlimme Krankheit, kann Gott davon erretten? Hier steht es. Ja, wir dürfen es auch einmal ganz wörtlich nehmen. Natürlich dürfen wir es auch übertragen auf die Sünde. Und da ist es ja noch wichtiger. Natürlich. Aber wir dürfen auch mal den eigentlichen Sinn einer Stelle nicht so vergeistigen, dass wir das gar nicht mehr sehen, was auch darin liegt. Er wird dich erretten von der verderblichen Pest. Es war in London gewesen, ein Edelmann namens Craven, von ihm wird berichtet. Er wollte damals vor der Pest, die auch in London wütete, fliehen. Wer kann es ihm verdenken, nicht? Und als die Seuche um sich griff, da hat er sich gedacht, ich gehe aufs Land, denn dort auf dem Land hatte er auch einen Landsitz. Und dann wollte er diesen Landsitz nun vorübergehend zu seinem Wohnsitz machen, bis die Pest vorübergegangen ist. Denn dort waren ja nicht so viele Menschen. Und so fing er an, seine Sachen zu packen. Er hatte einen 6-Spänner vor seinem Haus stehen und da war alles schon fix und fertig gepackt. Und dann ging er auf diesen 6-Spänner, auf die Kutsche zu und wollte aufs Land fahren. Und vielleicht ist er nochmal durch seine Empfangshalle gegangen. Ich weiß ja nicht, wie sein Haus aussah. Und während er hinging zu der Kutsche, hörte er einen seiner Diener, es war ein schwarzer Bediensteter, den er dort hatte, zu einem anderen seiner Diener sagen: Der Gott unseres Herrn muss wohl auf dem Lande wohnen und nicht in der Stadt, weil Masa aufs Land geht, um vor der Krankheit geschützt zu werden. Nun, das war keine Ironie. Das war ein einfältiger Gedankengang, den dieser Mann hatte. Er hat seinen weißen Herrn, nicht, es war ja noch eine andere Zeit damals, beobachtet und hat dann Rückschlüsse gezogen und hat sich gedacht, nun, hier in der Stadt wird sein Gott nicht sein. So wie er es gesagt hat, so hat er auch gedacht. Auf dem Lande wird er wohl sein. Er glaubte an viele Götter. Und nun konnte ja sein, dass dieser Gott seines weißen Herrn dort nur auf dem Lande Macht hatte. Und so hat er es dann auch vermutet. Ganz einfältig war das. Aber das hat sein Herr gehört. Und da ist er in seinem Gedankengang ins Stocken gekommen. Und da ist er plötzlich tief beschämt worden. Da hat er gedacht, nein, denn er glaubte doch an den lebendigen Gott. Nein, mein Gott wohnt überall. Er kann mich auch in der Stadt bewahren. Ich bleibe, wo ich bin. Herr, vergib mir meinen Unglauben. Und dann ist er in der Stadt geblieben und hat sich nützlich gemacht bei den Nachbarn und er wurde von der Seuche nicht ergriffen, er wurde bewahrt. Ich will dieses Beispiel nicht zu einer Allgemeinregel machen. Ich will auch nicht sagen, dass man sich nicht vor irgendeiner Pest in Sicherheit bringen dürfe. Das alles will ich hier nicht sagen. Aber eins wollen wir stehen lassen, was dieser Mann plötzlich im Glauben ergriffen hat. Er wurde plötzlich davor gestellt, sag mal, ist dein Gott denn auch hier mächtig oder ist er nur da mächtig, wo du dich versteckst? Und da kam in ihm ein lebendiger Glaube auf. Ja, es war in seiner Brust so, ich denke, dass er war ärgerlich über sich selbst. Er hat sich gesagt, ich habe doch einen allmächtigen Gott. Und dann hat er Glaubensmut bekommen und hat geglaubt, dass Gott nicht nur ein Gott auf dem Lande ist, sondern dass er ihn auch bewahren könne in der Stadt. Er hat es im Glauben fest ergriffen und genau das ist dann eingetreten, was hier steht. Er wird dich bewahren vor der verderblichen Pest. Das hat Gott getan, weil er es im Glauben ergriffen hat. Das ist ein Glaubenszeugnis. Wir müssen es nicht verallgemeinern, aber wir lassen das Zeugnis noch einmal stehen. Er hat es ergriffen im Glauben. Das ist die Verheißung. Das Zweite, was Gott tut, steht hier. Das Dritte, mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Mag das Bild einer Henne sein, die ihre Küken schützt, aber wir kommen jetzt mal auf den Adler zu sprechen. Dieser majestätische Adler, der schützt übrigens auch seine Jungen unter seinen Flügeln. Vor allen Dingen, wenn er fliegt, die fliegen unter seinen Flügeln. Da wacht sich von oben keiner ran. Nicht der Habicht, der drüber fliegt, der fliegt nicht durch die Adlerflügel oder da dran vorbei. Das tut er nicht, das lässt er lieber bleiben. Es gibt ein tiefes Lied, es ist von Annie von Wetern-Fieban, 1884 bis 1931 hat sie gelebt, wohl gedichtet worden. Das spricht von diesen Adlerflügeln, einmal auf den Flügeln und einmal unter den Flügeln. Der Adler macht es nämlich wohl so, wenn die Jungen nicht mehr fliegen können, dann taucht er ab, geht unten drunter und fängt sie auf den Flügeln auf. Auf Adlersflügeln getragen. Übers brausende Meer der Zeit. Getragen auf Adlersflügeln bis hinein in die Ewigkeit. Über Täler und Berge und Gründe. Immer höher zur himmlischen Höhe. Denn die Flügel sind stark, die mich tragen. Die Flügel, auf denen ich stehe. Und jetzt geht's unter die Flügel. Und unter denselben Flügeln, wie wunderbar ruhe ich aus, da ist eine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und zielen und spähen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich decken, und unter den Flügeln bleibt's still. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt, das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt. Zuflucht unter seinen Fittichen. Besser kann man es ja gar nicht ausdrücken, wie es hier schon in diesem Lied dichterisch dargeboten wird. Ja, er bewahrt uns auf den Flügeln, wenn wir nicht mehr fliegen können. Und er bewahrt uns unter den Flügeln vor den Angriffen des Feindes. Das tut Gott, wenn wir ihm vertrauen. Das vierte, was Gott tut: Schild und Tartsche ist seine Wahrheit. Hier geht es um unsere Verteidigung. Wir wissen, mit einem Schild verteidigt man sich. Tartsche ist auch so eine Art Schild, aber in einer anderen Übersetzung heißt es hier Schutzwehr. Es geht also um Schutzeinrichtungen. Haben wir die selbst gebaut? Nein, Schild und Schutzwehr sind seine Wahrheit. Und dieses Wort Wahrheit, nicht, es ist ja übersetzt aus dem Hebräischen, kann man auch anders übersetzen. Festigkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Beständigkeit, das alles ist gemeint. Seht, diese Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue und Wahrheit Gottes ist unser Schild. Das ist nicht unser Verdienst, sondern er steckt diese Schutzwehren auf, damit wir bewahrt sind. Und infolge dieses Schutzes, fünftens jetzt, sollen wir uns nicht fürchten. Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Haben wir gemerkt, dass hier immer Tag und Nacht abwechselt? Der Schrecken der Nacht. Die Pfeile fliegen bei Tag. Die Pest im Finstern, also ist wieder Nacht. Die Seuche, die verwüstet am Mittag, ist wieder Tag. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Was bedeutet das? Wir sind immer gefährdet. Nicht nur die Nacht mit ihren Schrecken ist furchtbar. Nein, der Tag ist genauso gefährlich. Wer weiß denn, wenn er über die nächste Ampel geht, ob nicht der Autofahrer das Rot sieht und fährt durch, als ob grün sei? Da kann man mitten am Tag sterben. Ja, die Gefahren sind um uns bei Tag und bei Nacht. Doch, ob es nun in der Finsternis sei, haben wir ja doch ein Licht, das uns leuchtet, nicht? Wie singt es Paul Gerhardt? Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Niemand wandelt gern im Finstern. Aber der Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und deshalb hat der Gläubige immer ein Licht, auch wenn in anderen die Sonne untergegangen ist. Daran müssen wir uns natürlich auch erinnern lassen. Oder ob es in der Mittagshitze sei. Und wenn sie dort wirklich brütet und die Sonne einen verbrennt, dann ist das auch kein angenehmer Zustand. Dürfen wir uns begeben in den, ist ja unser Thema, Schatten des Allmächtigen. Ob nur bei Tag oder bei Nacht oder ob es die Schrecken sind, die uns schrecken möchten. Plötzlich kommt irgendeine Botschaft, dies und jenes ist geschehen. Natürlich, das sind alles Dinge, die einen erschrecken könnten. Es kommt ja darauf an, worum es geht. Oder ob es die fliegenden Pfeile sind. Was haben die Pfeile denn an sich? Was haben sie an sich im Gegensatz zu einer Gewehrkugel? Nun, wenn die losgeschossen wird, die hört man. Dann ist es zwar auch zu spät, wenn man es hört. Aber da hört man was. Bei einem Pfeil hört man fast nichts. Er fliegt lautlos durch die Gegend und erreicht sein Ziel mit tödlicher Wirkung. Das ist das Heimtückische an einem Pfeil, dass er so lautlos fliegt. Oder ob es die Pest ist, die im Finstern, also auch im Unsichtbaren, schleicht. Oder die Seuche, die uns am hellen Tage treffen könnte. Was kann das alles bewirken, von dem wir jetzt gehört haben? Es kann Furcht bewirken. Das ist ja die andere Seite. Der Mensch fürchtet sich. Haben wir uns auch schon gefürchtet? Dumme Frage, nicht? Wer fürchtet sich nicht? Nun, wenn gerade überhaupt nichts zu befürchten ist, dann fürchtet man sich nicht. Aber wenn dann dies und jenes, wenn man dies sieht, irgend so eine dunkle Wolke am Horizont, wie schnell fürchtet man sich? Wir sind doch alles Menschen. Aber hier haben wir eine Verheißung. Seht, es geht ja nicht nur um die Pest. Wir haben vorhin gehört, Gott will helfen, er will bewahren davor. Aber jetzt, wenn wir richtig zugehört haben, steht hier, du wirst dich nicht fürchten vor dem Pfeilen, vor den Schrecken der Nacht, vor der Finsternis, vor der Pest im Finstern, vor der Seuche am Mittag. Es geht gar nicht um die Dinge selbst jetzt. Es geht um die Furcht davor. Und manchmal kann es sein, dass die Furcht vor den schlimmen Dingen schlimmer ist als die Sache selbst. Das gibt es. Man kann sich sein Leben lang irgendwo vorfürchten und es trifft nie ein. Und deshalb ist die Furcht schon etwas Schlimmes. Die Pest ist etwas Schlimmes, aber wenn einer sein Leben lang davor Angst hat, die Pest zu bekommen, ist das mindestens so ungefähr genauso schlimm bald. Was ist das für ein Leben, für ein gedrücktes Leben? Und morgen wird es mich treffen. Und hier steht, du wirst dich nicht fürchten. Es ist eine Verheißung, nicht? Ja, und wenn die Furcht über einen kommt, dann steht hier aber, dass wir eine Verheißung haben, dass Gott uns helfen will, die Furcht zu überwinden. Das ist das Fünfte, was Gott tut, wenn wir ihm vertrauen. Und das Sechste, 1000 werden fallen an deiner Seite. Und 10.000 an deiner Rechten, dich wird es nicht erreichen. Näher kann die Gefahr ja gar nicht sein, als sie hier beschrieben wird. Seht, da ist einer um ihn herum, fallen die Scharen. 10.000 an der einen und 1.000 an der anderen und er steht in der Mitte und Gott sagt, und dich wird es nicht treffen. Was für eine Verheißung. Oh, hier sind wir ja direkt hineingerückt, eigentlich ins Kriegsgeschehen. Und wie mancher Soldat hat das auch erlebt. Er wollte ja überhaupt gar nicht ausziehen, nicht? Es ist ja nicht immer die Schuld der Soldaten, dass sie im Kriege sind. Da sind allermeist andere dran schuld. Aber dann stehen sie da und die Kugeln fliegen. Und ich habe gelesen von einem Soldaten, der hat Folgendes erlebt. Er hatte hier in seiner Brusttasche die Bibel sitzen, da wo das Herz sitzt. Und dann hat ihn eine Kugel getroffen und sie hätte ihn mitten ins Herz getroffen, wenn dort nicht die Bibel gesessen hätte in seiner Brusttasche. Da ist er sicherlich dankbar gewesen, dass die da drin war, nicht? Hat ihm die Bibel das Leben, das irdische Leben gerettet. Aber als er die Bibel dann aus der Tasche zog und gesehen hat, wo die Kugel stecken geblieben ist, da wurde es noch wunderbarer. Wisst ihr, wo sie stecken geblieben ist? Hier, auf diesem Spruch. 1000 werden fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten. Dich wird es nicht erreichen. Ich muss uns sagen, wer das erlebt, dem läuft es kalt und heiß den Rücken runter. Gott macht Bruchteil von Millimeter Arbeit, dass die Kugel dort stecken geblieben ist. Was haben wir doch für einen großen Gott, der so einen genauen Maßstab hat, dass er so genau misst, um nicht nur das Leben zu erretten, sondern ihn mit der Kugel noch darauf aufmerksam zu machen, warum das Leben gerettet wurde. Weil es in der Bibel steht. Hat dieser Mann vorher geglaubt? Vielleicht schon, nicht? Wenn nicht, dann hat er dadurch das Glauben gefunden. Und als ich diese Begebenheit einmal erzählte bei einer Predigt, kam hinterher eine Frau auf mich zu und sagte, ich habe die Bibel gesehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch öfter passiert. Ich habe die Bibel gesehen von diesem Soldaten. Der Sohn dieses Soldaten, den kannte sie wohl und der hat sie ihr gezeigt. Der Vater war einige Jahre vorher verstorben. Das tut Gott. Ob 10.000 fallen an deiner Seite oder 1.000 werden fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten, dich wird es nicht erreichen. Oh, in Jeremia 39 steht auch so ein Spruch, Vers 18, denn ich werde dich gewisslich entrinnen lassen und du wirst nicht durch das Schwert fallen und du sollst deine Seele zur Beute haben, weil du, jetzt kommt die Begründung, weil du auf mich vertraut hast, spricht der Herr. Was sind das für enorme Verheißungen? Und wie mancher hat das erlebt, dass er gedacht hat, es ist Schluss, jetzt ist Ende. Nein, und es war nicht Ende. Er hat auf Gott vertraut und Gott hat ihn durchgetragen. Es muss ja nicht immer das Schwert sein, es gibt ja auch andere Gelegenheiten. Wer auf Gott, den Herrn, vertraut, hat auf keinen Sand gebaut. Das war das Sechste, was Gott tut, wenn wir ihm vertrauen. Und noch etwas, da sind wir allerdings nur noch Zuschauer. Es ist aber eine Bestärkung dessen, dass Gott einen Unterschied macht zwischen denen, die ihm vertrauen und denen, die ihm nicht vertrauen. In Vers 8 heißt es, nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen die Vergeltung der Gesetzlosen. Da sagt Gott, du wirst es aber sehen, wie diesem und jenem es widerfährt. Warum? Weil er gesetzlos ist, weil er nicht auf Gott vertrauen will. Sagt Gott, das wirst du sehen. Das sieht man nicht immer am selben Tage, aber man kann es oft über längere Strecken beobachten. Ein ganz klassisches Beispiel sind Josua und Kaleb. Sie haben Gott vertraut. Sie wollten ins gelobte Land und die anderen wollten nicht. Die sind nicht direkt gestorben. Aber sie mussten sehen, innerhalb von 40 Jahren, dass einer nach dem anderen starb. Alle, die nicht auf Gott vertraut haben, sind alle nicht ins gelobte Land gekommen. Sie sind alle vorher gestorben, Stück für Stück. Und am Ende stellt es sich heraus, Josua und Kaleb waren die Einzigen. Sie sind zurückgeblieben, weil sie auf Gott vertraut haben. Sie mussten nur schauen, wie es den anderen erging. Also, das tut Gott. Und jetzt wollen wir nochmal wiederholen. Warum tut Gott dies alles, was wir jetzt gehört haben? Wir wollen wieder in den Vers 2 zurückgehen. Ich sage zum Herrn, das ist der Auslöser dafür, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Deshalb tut es Gott. Und das wird jetzt auch wiederholt. Denn jetzt im Vers 9 heißt es, denn du, Herr, bist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten gesetzt zu deiner Wohnung. Deshalb tut Gott das. Er tut es an denen, die sich bei ihm bergen. Dieser Vers wird bei Schlachter übersetzt, denn du sprichst, ja, haben wir es wieder mit dem Sprechen, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Und weil du so sprichst, deshalb gilt, so wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelte nahen. Der Psalmist spricht dir in der Du-Form. Nun, vielleicht spricht er seine eigene Seele an. Aber vielleicht spricht er auch die anderen an. Dass er sagt, ich habe es erlebt, da und dort. Ich habe Gott vertraut und habe es erlebt. Und jetzt sage ich dir, wenn du das auch tust, so darfst du das auch erleben. Ja, da darf man auch in der Du-Form sprechen. Du hast den Höchsten gesetzt zu deiner Wohnung, so wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelte nahen. Heißt das denn jetzt, dass man nie mehr krank werden könnte? Heißt das, dass wenn jemand krank würde, er wohl nicht richtig auf Gott vertraut hat? Die Frage, die macht sich ja stellen. Nein, das wäre einseitig. Wir müssen die Bibel natürlich immer im Gesamtzusammenhang sehen. Wir sehen einen Lazarus. Was wurde von ihm gesagt? Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also, auch wer den Herrn Jesus lieb hat, kann wohl krank werden. Sehen wir hier ja. Wir wissen natürlich, was bei dem Lazarus gewesen ist. Es ist hinterher umso ein größeres Wunder geschehen. Das müssen wir natürlich auch sehen. Aber wir denken an Epaphroditus, Philipper 2. Da heißt es, denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Also er ist auch krank gewesen. Aber Gott hat sich erbarmt. Wir denken an Trophimus. Was schreibt Paulus im 2. Timotheus Kapitel 4? Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Also das gab es auch schon in der Urchristenheit. Und wir denken an Elisa. Irgendwann muss jeder ja einmal sterben. Er erkrankte an seiner Krankheit, an welcher er starb. Also das gibt's auch. Wir können nicht einseitig werden. Dennoch, ich will es nur in den Gesamtzusammenhang rücken. Vor allen Dingen ist es eine ganz schlimme Sache, wenn man jemand, der in einer Krankheitsnot ist, womöglich noch vor den Kopf sagt, ja, du hast ja wohl nicht richtig geglaubt. Das sollten wir lieber sein lassen. Das haben die Freunde von Hiob ja versucht, nicht? Am Anfang waren sie noch so etwas tröster, dann haben sie sich immer mehr um Kopf und Kragen geredet. Dann haben sie gedacht, es muss ja irgendwo dran liegen, dass er so schwer krank ist. Und sie haben sich förmlich um Kopf und Kragen geredet. Wäre Hiob nicht gewesen, der für sie Fürbitte getan hätte, hätte Gott ihr Gebet nicht mehr angenommen. Wir sehen, wir müssen hier vorsichtig sein. Aber dennoch, das nur, um es in den Gesamtzusammenhang zu rücken, das entkräftet aber diese Stelle nicht. Du hast den Höchsten gesetzt zu deiner Wohnung, so wird dir kein Unglück widerfahren. Ein wirkliches Unglück wird dir auch nicht widerfahren. Und keine Plage deinem Zelte nahen. Eine wirkliche Plage, die auch in Gottes Augen eine Plage ist, wird dir nicht widerfahren. Und wir dürfen diesen Spruch auch in Krankheitsnöten, in seelischen Nöten, was immer uns an Nöten betrifft, in Anspruch nehmen. Auch wenn wir wissen, dass es anderes gibt in der Bibel. Ja, wir wollen nicht versteift sein. Dennoch dürfen wir diesen Spruch im Glauben ergreifen. Und das ist es ja, was uns so oft fehlt. Und dieses Ergreifen im Glauben hat es Spurgeon einmal getan. Ich will uns mal die Begebenheit erzählen. Er hat sie selbst niedergeschrieben. Das war im Jahre 1854. Damals war Spurgeon kaum ein Jahr in London als Prediger. Er war noch ein junger Mann, voller Tatendrang, voller Energie. Und zu dieser Zeit brach damals in London die asiatische Cholera aus, also eine gefährliche Krankheit. Und auch die Gemeinde litt schwer darunter. Jeden Tag wurde er an das Lager von Menschen gerufen, die schwer krank waren. Und beinahe jeden Tag gab es eine Beerdigung. Müssen wir uns mal reindenken? Ist doch furchtbar, nicht? Und Spurgeon sagt darüber: Mit jugendlichem Eifer habe ich mich dem Besuchen der Kranken hingegeben. Das war der Anfang. Aber wir alle wissen, man kann anfangen mit großem Elan, aber dann kommt hinterher die harte Realität. Nach und nach aber ward ich müde an Leib und Seele. Oh, das kann man sich doch gut vorstellen, oder? Und ich fühlte oder bildete mir ein, dass auch ich im Begriff war zu erkranken. Da stand er davor, da hat sich auch seine Gedanken gemacht. Und er fühlte sich auch schon immer schlechter. Es ging auch schon bergab mit ihm. Wenigstens hat er es gemeint. Und ich fühlte oder bildete mir ein, dass auch ich im Begriff war zu erkranken, wie so viele um mich her noch ein wenig Arbeitens und Leidens hätten mich da hingestreckt wie die übrigen. Meine Last ward mir zu schwer. Ich war ganz nahe daran zu unterliegen. Wisst ihr, wo er stand? Am Rand des Abgrunds. Gott lässt manchmal Menschen bis dahin kommen. Er hat gesagt, und gleich ist Schluss. Und da ging er von einem dieser traurigen Gänge nach Hause, durch die Straßen der Stadt. Und da sah er dort in einem Schuhmacherladen einen Zettel ausgehängt. Den konnte er nicht lesen aus der Entfernung. Aber es hat ihn interessiert, was denn da nun draufsteht. Und da ist er hingegangen. Und wisst ihr, was er dort gelesen hatte, was der Schuhmacher dort angebracht hatte, dieser Handwerker? Da stand: Der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übels begegnen und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Das ist genau der Vers, den ich vorhin gelesen habe, nur eine andere Übersetzung. Da hat er das gelesen und das schlug bei ihm unmittelbar ein, wie eine Bombe. Da hat er sich diesen Spruch aufgesogen in sein Inneres. Er hat ihn im Glauben erfasst. Und da hat er ganz plötzlich keine Furcht mehr gehabt. Und er litt keinen Schaden. Das ist auch ein Zeugnis. Bei allem, wie es natürlich auch anderes gibt, ist es ein Zeugnis des Ergreifens der Verheißung Gottes. Gott hat ihm in dem Moment einen Zuspruch gegeben, als er ganz am Rande stand. Da hat er gedacht, jetzt gleich ist Schluss. Und dann hat er diesen Schuhmacher bewegt, was in sein Fenster zu hängen. Und wenn er nicht neugierig gewesen wäre, hätte er es gar nicht gesehen. Neugierde kann also auch schon mal gut sein. Und da hat Gott ihm einen starken Zuspruch gegeben. Ein Vers aus der Bibel hat diesen Mann aufgerichtet. Und nicht nur das, auch bewahrt. Ging nicht nur um die Psyche. Ja, darum ging es auch. Da war die Furcht, die war weg. Und die tatsächliche Bewahrung war auch da. Psychisch und physisch bewahrt. Das tut Gott. Und jetzt der dritte Hauptpunkt. Wodurch handelt Gott? Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Geht's hier um einen persönlichen Schutzengel? Nein, es geht noch um mehr. Es heißt ja hier, er wird seinen Engeln Mehrzahl über dir befehlen. Seht, das Heer der Engel steht bereit, die Befehle des Allmächtigen zu empfangen, um dir und mir zu helfen. Dadurch hilft Gott. Natürlich kann er auch allein durch ein Wort seiner Allmacht helfen, aber hier steht es nun, wodurch er auch ganz speziell hilft. Dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Haben wir es gehört? Auf allen Wegen, natürlich wollen wir beachten, mit diesen Wegen sind natürlich Gottes Wege gemeint. Obwohl Gott auch auf manchen Wegen bewahrt, die nicht seine Wege sind. Das muss ich auch sagen. Aber da haben wir nicht unbedingt den Anspruch. Aber wenn wir in Gottes Wegen sind, haben wir den Anspruch. Die Engel werden dich auf Händen tragen. Ja, warum denn? Nun, wenn der Weg zu steinig, wenn er zu schwierig ist oder wenn du zu müde geworden bist. Dann sagt Gott nicht, ach, lass ihn liegen. Nicht? Es ist nicht so wie bei den Soldaten, die früher im winterlichen Russland zurückgezogen sind. Das war ja kalt und sie waren fix und fertig nach Leib, Seele und Geist. Und dann haben sie manchmal gedacht, einen Augenblick niedersinken im Schnee. Und es wurde ihnen schon wohlig warm und der Kamerad hat ihn angestoßen. Er wusste, dieses Niedersinken ist der sichere Tod. Da konnte der Kamerad nur anstoßen, der konnte ihn nicht mehr tragen. Aber wir haben einen Gott, der hat Engel zur Verfügung, die tragen, wenn der Mensch müde wird oder der Weg zu schwierig. Und Bewahrung vor den stärksten Feinden geschieht durch diese Engel. Auf Löwen, von Löwen ist hier die Rede, das sind nur die stärksten Feinde. Aber es ist auch von den listigsten und giftigsten die Rede, von den Ottern. Über das können wir hinweggehen, sagt dieses Wort, wenn wir ihm vertrauen, wenn die Engel des Herrn mit uns sind. Seht, und es ist doch sehr bezeichnend, dass genau diese Stelle, die hier in der Bibel steht, Satan aufgreift, um damit den Herrn Jesus zu versuchen. Ist das nicht merkwürdig? Da spricht doch der Teufel zum Herrn Jesus, als er in der Versuchung in der Wüste war, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Ja, es war doch eine wunderbare Verheißung, nicht? Aber wir sehen auch, wir können die Verheißungen auch total verkehrt anwenden. Das wäre Frivolität gewesen, von der Spitze des Tempels zu springen. Warum? Wem sollte damit gedient sein? Also nicht, dass jemand auf den Gedanken käme, von irgendeinem Hochhaus zu springen, um damit Gott die Ehre zu machen. Denn schließlich würden die Engel ihn ja tragen. Und wenn er unten auffällt, dann ist er tot, nicht? Dann hat er Gott eine große Unehre gemacht. Christen sind keine Menschen, die nicht mehr klar denken können. Und wir sehen, wie der Herr Jesus darauf auch in keiner Weise einging. Nein, das wäre Frivolität gewesen, aber wir merken, wie der Teufel auch nicht davor Halt macht, vor den kostbarsten Verheißungen. Sie zu verdrehen in ihrem Sinn und in ihrer Anwendung, damit der Mensch auch dadurch noch Schaden nimmt, nicht? Wenn er dir nicht schaden kann, indem er dir die Verheißung entreißt, dann kann er sie dir auch in einer Art und Weise vorhalten, die wieder natürlich ist. Aber beim Herrn Jesus war er da an der verkehrten Stelle. Ich hoffe, bei uns auch. Da gilt dann eher, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Nicht? Steht zwar nicht in der Bibel, aber ist doch ein bekannter Spruch. Also so ist es nicht zu verstehen. Aber allen, die sich auf Gott verlassen, ohne frivol zu sein, denen gilt die Verheißung. Die ihm vertrauen, der Dienst der Engel ist vielfältig nach Geist, Seele und auch Leib. Wie heißt es in Hebräer 1? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Ja, da hat Gott seine Engel zur Seite gestellt, wenn wir sie oft auch gar nicht sehen.
Wir sind ja jetzt in Stuttgart hier. Ich will uns eine Begebenheit hier aus Stuttgart erzählen, liegt aber schon was zurück. Johann Reinhard Hedinger, 1664 bis 1704, der war hier in Stuttgart einst Hofprediger. Es war also noch eine andere Zeit. Und zwar unter dem lasterhaften Herzog Eberhard Ludwig. Er hatte eine schlechte Moral, dieser Mann, aber er hatte einen guten Prediger. Und er hat ihn immer schon mal im Geheimen gemahnt, dieser Prediger, kommt aus dem Pietismus. Aber sein Herzog hat ihm nicht gehört. Da sah er sich eines Tages gedrungen, ihn von der Kanzel aus zur Buße zu rufen. Das war allerdings eine andere Zeit als heute, nicht? Dieser Herrscher, der neigte auch wohl was zum Absolutismus. Da hat er ihn öffentlich zur Buße gerufen. Das war eine nicht ungefährliche Sache. Und tatsächlich, das hat sich dieser Herzog auch nicht gefallen lassen. Er hat ihn bestellt in sein Schloss und hat befohlen, er solle allein kommen. Nun, Hedinger hat sich darauf vorbereitet durch das Gebet und dann ist er dem Befehl entsprechend auch allein gekommen. Aber kaum kam er zur Tür hinein, da merkte er, dass der Herzog irritiert und etwas entsetzt war. Denn es wurde ihm die betroffene Frage gestellt, Hedinger, warum kommt er nicht allein? Der Hofprediger antwortete, Euer Durchlaucht, ich bin allein. Nein, er ist nicht allein. Dennoch bin ich allein, erwiderte der Prediger. Aber der Fürst ließ sich nicht überzeugen. Er schaute unverwegt an dem Prediger vorbei auf seine Seite und blieb dabei, er ist nicht allein. Und da dämmerte dem Hedinger etwas. Da hat er gesagt, durchlaucht, ich bin zwar allein, aber wenn es dem allmächtigen Gott gefallen sollte, mir einen Engel zur Seite zu stellen, so weiß ich es nicht. Da hat der Herzog nur noch abgewunken, er solle gehen. Was wird das für eine Erscheinung gewesen sein, die da neben ihm stand? Was macht das denn für einen Herzog aus, dem Heerscharen zur Verfügung stehen? Wenn dann noch ein zweiter mitkommt, ist das denn ein Problem für ihn? Es muss doch wohl irgendeine Erscheinung gewesen sein, die auch ihm Furcht einflößte. Wisst ihr, was das war? Der Schatten des Allmächtigen, den alle Kreatur kennt und achten muss. Und wenn es durch einen Engel geschieht, ja, dadurch bewahrt Gott. Und oft bewissen es die Betreffenden gar nicht. Aber der es wissen muss, der weiß es. Das ist Gottes Befehl an seine Engel zu unseren Gunsten. So, wir haben jetzt gesehen, erstens, was wir tun sollen, durch Vertrauen in den Schutz Gottes kommen. Wir haben gesehen, zweitens, was Gott tut. Und wir haben gesehen, drittens, wodurch Gott handelt. Und nun noch zum Schluss, viertens, was sagt Gott? Worauf denn? Auf das, was wir zu ihm sagen. Was haben wir denn gesagt oder was sollen wir sagen? Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Wenn ich so spreche, was sagt dann Gott? Das kommt jetzt zum Schluss. Weil er an mir hängt. Plötzlich spricht Gott selbst in diesem Psalm. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen. Mein Heil. Fünfmal kommt dir ich vor. Wer sagt das denn? Gott. Er schickt nicht nur seine Engel aus. Hier sagt er, ich selbst. Fünfmal wird's gesagt, aber siebenmal ist es gemeint. Ich will dich in Sicherheit setzen. Ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien. Ich werde ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens. Ich werde ihn schauen lassen, mein Heil. Siebenmal im Grunde ich. Gott tritt ins Mittel. So spricht Gott, wenn wir ihm vertrauen. Wollen wir uns denn auch dieses kindliche Vertrauen erbitten, dass Gott auch bei uns solches sprechen kann? Wir werden es gleich singen. Jesus, Heiland meiner Seele, lass an deine Brust mich fliehen, da die Wasser näher rauschen und die Wetter höher ziehen. O, wie gut ist dir Vertrauen! Jesu, dir ergeb ich mich. Selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Das ist das Vertrauen auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus, der uns zum Heil gesandt ist. Und wenn wir darauf vertrauen, dann spricht Gott. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Er rettet dich und mich nicht, weil wir 40 Jahre gläubig sind oder 30 oder 10, sondern weil er an mir hängt. Das ist die einzige Bedingung. Er rettet auch nicht, weil wir 10 Jahre keinen Fehler gemacht haben. Oder vielleicht würde er jetzt nicht retten, weil du vor 2 Stunden einen Fehler gemacht hast. Nein, auch nicht. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Das ist die einzige Bedingung. Und was ist das? Vertrauen. Gott schüttelt die nicht ab, die ihm vertrauen. Wollen wir ihm vertrauen? Der Herr möchte uns stärken im Inneren und dass wir ihm zutrauen, dass auch wir zu ihm sprechen, damit auch er zu uns sprechen und uns bewahren kann. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für die gewaltigen Verheißungen, die in deinem Wort sind, Herr, die wir erst recht verstehen müssen, nicht nur dem Verstande nach, sondern dem Glauben nach, um sie überhaupt ergreifen zu können. Wir bitten dich aber, gib uns auch diesen lebendigen Glauben. Ja, Herr, lehre uns Glauben, dass auch wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen und auch diese, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Herr, ich bitte dich, dass du uns alle führst und deine Gnade über uns walten lässt. Amen.